Und jetzt das Heute-Journal.
Guten Abend. In Aschaffenburg hielten die Menschen heute inne. Bei einem Gedenkgottesdienst in der Stiftskirche für die Familien der Opfer, für ihre Freunde, aber auch für Feuerwehrleute und Rettungssanitäter. Vor 4 Tagen hatte ein Mann aus Afghanistan ein 2-jähriges Kindergartenkind mit marokkanischen Wurzeln und einen Familienvater getötet. Der Aschaffenburger Imam mit einem Appell an die Politik.
Ich warne daher eindringlich davor, derartige Taten zu instrumentalisieren für einen Wahlkampf, der mit Ängsten und Emotionen spielt, und auf Wählerfang zu gehen und Stimmung zu machen. Der Respekt vor den Opfern verbietet eine derartige, unterkomplexe politische Instrumentalisierung.
Doch der Wahlkampf tobt und kommt an Antworten auf die Messerattacke von Aschaffenburg nicht vorbei. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz kündigt in fast Trumpscher Manier an, er werde im Falle seiner Wahl an Tag 1 dauerhafte Kontrollen an allen deutschen Grenzen anweisen und schon nächste Woche einen Antrag zur Verschärfung der Asylpolitik einbringen. Winnie Heescher aus Berlin.
Merz aufs Maul. Die Parole prangert in einigen Variationen auf dem Gemäuer dieser Schützenhalle im Sauerland, in der Friedrich Merz erwartet wird. Die CDU hat die Graffitis stehen lassen, ganz so, als wolle sie sagen, was juckt es uns, viel Feind, viel Ehr. So scheinbar unberührt von Kritik zieht auch Friedrich Merz durch diesen Wahlkampf.
Wenn wir etwas sagen, was richtig ist, wird es nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen, meine Damen und Herren. Deswegen werden wir das nächste Woche machen.
Das Richtige, damit meint er eine härtere Asylpolitik, da gehen seine Leute mit. Die Falschen, damit meint er die AfD, deren Stimmen Merz aber für eine Mehrheit im Parlament in Kauf nehmen würde. Weil diesen Kurswechsel nicht alle in seiner Partei richtig finden, gibt es einen Anti-AfD-Passus in einem der Anträge. Die AfD nutzt Probleme, Sorgen und Ängste, die durch die massenhafte Migration entstanden sind, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen. Deshalb ist diese Partei kein Partner, sondern unser politischer Gegner. Das wirkt auf die AfD, die gerade noch jubelte, als hätte sie Merz dort, wo sie ihn immer haben wollten, wie eine kalte Dusche. Sie überlegen nächste Woche selbst Anträge im Parlament vorzulegen.
Dass wir genau das gleiche Papier zum Beispiel einbringen, ohne diese Passusse der Diffamierung anderer Parteien. Ich meine, nochmal, wenn es Friedrich Merz wirklich darum gehen würde, wirklich hier endlich einen Politikwechsel in der Migration durchzuführen, und das ist ja das, was wir fordern, da stehen wir auch gerne bereit, dann sollte man eigentlich nicht denjenigen beschimpfen, diffamieren, dessen Unterstützung man braucht, um einen Politikwechsel durchzuführen.
Merz hat seine Anträge SPD und Grünen zukommen lassen. Diese sind empört über Merz' Balanceakt auf der Brandmauer und über seinen politischen Stil.
Einigungsfähigkeit heißt aber nicht Kompromisslosigkeit, heißt nicht friss oder stirb, heißt nicht entweder stimmt ihr zu oder ich stimme mit Rechtsradikalen. Das ist nicht Mitte, das ist Ideologie.
Olaf Scholz versucht, Merz zu schrumpfen, als habe der seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht.
Weil ja auch die Debatte, die wir jetzt führen, eine ist, in der viele Dinge auf den Weg gebracht, also vorgeschlagen werden, die schlichtweg gegen das Grundgesetz und die europäischen Verträge verstoßen. Ich glaube, Helmut Kohl wäre nicht zufrieden mit dem CDU-Vorsitzenden.
Das ficht Merz alles nicht an. Er glaubt, seine Strategie gefunden zu haben.
Friedrich Merz.
Der Bundeskanzler sollte sich weniger mit mir und unseren Anträgen beschäftigen, als mit der Lösung der Probleme, die wir in Deutschland haben. Und spätestens seit Aschaffenburg muss klar sein, dass es so nicht weitergehen kann. Und es kann auch so nicht weitergehen. Und deswegen müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, am besten mit SPD, Grünen und FDP.
Es wird eine spannende Woche im Parlament und in diesem Wahlkampf. Sie wird zeigen, wie es um Friedrich Merz steht, wie viel Feind und wie viel er sich erarbeitet hat.
Wie gerade gesehen, haben die Grünen sich in Berlin zu einem Sonderparteitag getroffen, um ihr Wahlprogramm zu beschließen und natürlich auch, um ihrem Kanzlerkandidaten Robert Habeck noch mal einen richtigen Schub zu geben. Eher nicht geplant war, dass die Vorschläge des CDU-Kanzlerkandidaten Merz die Diskussion überlagern würden. Darüber wollen wir reden mit der Co-Vorsitzenden der Grünen, Franziska Brandner, die uns jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Frau Brandner, guten Tag. Friedrich Merz will nächste Woche über seine 5 Punkte abstimmen lassen. Dauerhafte Grenzkontrollen, Zurückweisung, Abschiebehaft. Wie werden die Grünen abstimmen? Dafür oder dagegen?
In Aschaffenburg ist ein grausames Verbrechen geschehen. Und das ist klar auch für uns, dass wir schärfer gegen solche Straftäter vorgehen müssen. Es braucht hier mehr für unsere Sicherheit. Das steht für uns im Vordergrund. Und deswegen fordern wir klar, dass endlich die unterschiedlichen Ebenen in unserem Föderalstaat, Bund, Länder, bei der Sicherheit besser zusammenarbeiten, dass der Datenaustausch besser funktioniert, dass man über die Personen mehr gemeinsam handelt, den Vollzug verstärkt, dass auch die ganzen offenen Haftbefehle, die nicht vollzogen werden, endlich angegangen werden. Außerdem müssen wir natürlich auch, und das ist klar, die Gefährder durch eine bessere Unterstützung der Sicherheitsbehörden besser kontrollieren, die Asylverfahren beschleunigen und endlich die Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern auf den Weg bringen. Und wir haben zum Glück europäisch endlich eine Regelung hinbekommen gehabt. Das war über Jahre unter Merkel nicht möglich, dass wir hier europäische Regeln für die Grenzen festlegen. Die müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Im Bundestag wurde ein Sicherheitspaket beschlossen. Im Bundesrat ist es blockiert wegen der CDU.
Genau, jetzt zählen Sie mir auf, was es alles schon an Gesetzen gibt. Ich habe Sie ja gefragt, ob Sie bei dem Antrag, den Herr Merz am Mittwoch in den Bundestag einbringen will, ob Sie da zustimmen.
Ich habe deutlich gemacht, wofür wir stehen und was unsere Antwort auch ist. Herr Merz hat gesagt, friss oder stirb, entweder so oder gar nicht und im Zweifel dann eben lieber mit der AfD. Das ist kein Umgang unter Demokraten. Wenn es einem wirklich um das Land geht, dann geht man demokratisch miteinander um. Wir haben unsere Punkte klar gemacht. Es geht darum, die Sicherheit zu erhöhen, die Asylverfahren zu beschleunigen. Aber ja, wir sind der festen Überzeugung, dass unser Problem nicht an der deutsch-französischen Grenze im Badischen liegt. Da, wo ich herkomme, das ist nicht der Ort, wo die Hauptfluchtrouten durchlaufen. Wir wollen Europa uns auch sichern. Deswegen haben wir europäisch eine Asylreform vollbracht.
Jetzt hat Friedrich Merz sich ja in seinem Vorschlag bewusst an die Ampelparteien gerichtet und hat Kritik an der AfD an mehreren Stellen in den Text eingebaut. Er schreibt da, die AfD nutzt Probleme, die durch illegale Migration entstanden sind, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren. Also eine Art Brücke für die Ampelparteien. Also er grenzt sich ab von der AfD. Sie sagen trotzdem nein.
Herr Merz kommt mit einem Vorschlag, den er übrigens schon mehrfach die gleichen Punkte auch gebracht hat und sagt entweder so oder gar nicht. Ich bin nicht bereit zu verhandeln. So funktioniert aber die Demokratie nicht, sondern unter Demokraten setzt man sich gemeinsam hin, wenn man das Land im Blick hat. Wenn es wirklich darum geht, die Sicherheit zu erhöhen, dann schaut man unter Demokraten, was zu tun ist. Und ich finde es beunruhigend, dass er bereit ist, die Mehrheiten mit der AfD in Kauf zu nehmen, statt sich hinzusetzen und gemeinsam zu arbeiten. Unsere Punkte sind klar. Wir wollen die Sicherheitsbehörden stärken, die Zusammenarbeit unter den Ebenen verbessern, Informationsfluss verbessern. Wir brauchen auch hier beschleunigte Verfahren, wie in so vielen anderen Stellen in Deutschland auch. Und ich würde auch die CDU wirklich jetzt mal in die Pflicht nehmen, im Bundesrat dem Sicherheitspaket zuzustimmen. Dadurch würde viel für unser Land verbessert mit Blick auf die Sicherheit. Das wird dort immer noch blockiert.
Okay, wir halten fest, Sie gehen nicht mit bei der Verschärfung der Asylregeln. Sie haben heute gesagt, Sie setzen voll auf Europa. Aber Merz beruft sich ja bei seinen Vorschlägen auch auf europäisches Recht. Und zwar auf den Artikel 72, in dem steht, dass dass nationales Recht Vorrang hat, wenn es um die öffentliche Sicherheit eines Landes geht. Also man kann ja auch europäische Regeln ändern, oder?
Die Frage ist ja nur, ob man zuerst europäisches Recht bricht, um es danach vielleicht zu verändern. Oder ob man den rechtsstaatlichen Weg geht und sagt, ich ändere europäisches Gesetz, damit es danach unseren Interessen entspricht.
Aber Italien und Griechenland brechen auch europäisches Recht.
Nein. Die Frage der Rechtsstaatlichkeit ist für mich eine sehr relevante. Und wissen Sie, das ist ja die klassische Argumentation, irgendjemand anderes bricht Recht, deswegen breche ich auch Recht. Das akzeptieren wir sonst auch nicht. Und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in Europa aufzugeben, das hat einen sehr hohen Preis. Wir haben gerade eine europäische Asylrechtsreform auf den Weg gebracht. Wir haben das geschafft, was Jahre zuvor Seehofer probiert hat, immer gescheitert ist, dass wir jetzt klare Verhältnisse an den Außengrenzen schaffen, dass dort die Verfahren stattfinden, dass alle danach in der Pflicht sind. Das kommt jetzt in die Umsetzung. Und das ist das Gute, dass dieser Schritt endlich auch gegangen wurde und jetzt in der Umsetzung auch natürlich bei uns sein muss.
Wenn wir jetzt mal kurz vorspulen zum Tag nach der Bundestagswahl, heute in 4 Wochen, dann ist Schwarz-Grün doch als Koalitionsoption mit dem Merz-Vorschlag erledigt, oder?
Herr Merz wird sich genauso messen lassen müssen an den Ergebnissen, die Wählerinnen und Wähler uns geben. Und wir haben gemeinsam die Aufgabe, dieses Land nach vorne zu bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder schneller werden in Deutschland, dass wir das Leben bezahlbar machen, dass wir Europa stärken in diesen schwierigen Zeiten. Das sind die Aufgaben, für die wir zur Verfügung stehen. Und ja, wir reden mit allen Demokraten.
Aber nicht am nächsten Mittwoch im Bundestag, sagt Franziska Brandner, Co-Parteivorsitzende der Grünen. Gesagt. Und ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und das Interview haben wir aus Termingründen am frühen Abend aufgezeichnet. Migranten an Europas Grenzen auszusetzen, ist auch ein Mittel in Putins Krieg gegen den Westen. Ein Krieg, bei dem der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, nicht von Putins Seite weicht. Lukaschenko regiert oder besser herrscht in Belarus seit 1994, also seit über 30 Jahren. Die Opposition im Land hat er brutal unterdrückt. Wer nicht ins Exil geflohen ist, sitzt im Gefängnis. Heute gönnte sich Lukaschenko seine Wiederwahl. Natürlich ohne echte Gegenkandidaten. Es herrscht Friedhofsruhe in Minsk. Trotzdem ließ Lukaschenko zum Wahltermin ausländische Journalisten ins Land. Unser Moskau-Korrespondent Armin Körper ist einer von ihnen.
Ins Wahllokal Nummer 1 wird in Minsk am Morgen auch die internationale Presse geladen. Die Kabinen bleiben einfach offen. Die Wahl ist sowieso keine, denn der Sieger steht längst fest. Der kommt mit Hund, alles wie immer. Ein Dauermachthaber, gegen den niemand eine Stimme erheben kann. Irina wählt heute zum ersten Mal. Veränderungen wären immer gut. Möchtest du sagen, wen du gewählt hast? Unseren Präsidenten, den jetzigen. Warum, das weiß ich auch nicht so genau. Vor 5 Jahren schien es eine Wahl zu geben. 3 Frauen fordern Lukaschenko heraus und zahlen dafür den Preis. Die vom Westen anerkannte Wahlsiegerin Tichanowskaja wird nach Litauen flüchten. Maria Kalesnikova sitzt noch immer im Gefängnis. Über 1 Jahr kein Lebenszeichen von ihr. Im November darf ihr Vater sie sehen. Heute verspottet Lukaschenko seine Geisel. Du kannst mich gerne um Gnade bitten. Wenn nicht, dann scheint es dir im Gefängnis ja zu gefallen. Und ich soll Kriminelle jetzt freilassen, um damit ein Zeichen an den Westen zu senden? Ich spucke auf diesen Westen. Brutal nennt Lukaschenko selbst sein Regime brutale Demokratie. Zur Demonstration dessen beantwortet er auch unsere Frage. Können Sie sich vorstellen, überhaupt mit der Exilopposition einen Dialog zu führen? Warum soll ich denn mit denen Dialog führen? Ihr könnt das doch mit denen machen, ihr deutschen Herren. Aber ich muss Sie warnen. Passen Sie auf, dass die ihre Maschinengewehre nicht auf Sie richten. Worüber soll ich denn mit denen reden? Am Abend, Lukaschenko hat sich wohl mit über 87% zum 7. Mal zum Präsidenten küren lassen. Wählen gelassen hat er sich nicht, denn das Volk hatte keine Wahl.
Und aus Minsk ist uns jetzt unser Korrespondent Armin Körper zugeschaltet. Guten Abend dorthin. Armin, was bezweckt Lukaschenko mit diesem Wahlzirkus?
Er tut das, denke ich, um seinen Machtanspruch zu zementieren, immerhin nach 30,5 Jahren im Amt. Mit diesem absurd anmutenden Wahlergebnis von über 85, vielleicht an die 90%, will er seinen Sieg, seinen vermeintlichen Sieg über die Opposition zelebrieren, die Opposition, die er verjagt und weggesperrt hat. Und damit das alles halbwegs echt aussieht, hat er über 300 ausländische Journalisten ins Land gelassen. Natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, ob wir bei diesem abgekarteten Spiel mitspielen wollen. Aber ich denke, wenn wir mal die seltene Gelegenheit haben, einen eigenen Blick in Lukaschenkos Reich zu werfen, dann sollten wir das nutzen, solange wir halbwegs frei berichten können. Und im Moment scheint das zumindest so zu sein.
Lukaschenko hat ja lange eine Art Wechselspiel gemacht. Er gefiel sich in der Vermittlerrolle zwischen Europa und Russland. Aber diese Zeiten sind wohl mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs endgültig vorbei, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Lukaschenko hat sich in der Rolle des Vermittlers gefallen. Man erinnert an die Minsk-Gespräche um die Ukraine, auch mit Angela Merkel und Wladimir Putin. Er ist auch ein Experte in dieser sogenannten Schaukeldiplomatie zwischen Russland und dem Westen. Das hat er ziemlich lange durchgehalten. Andere, man denkt da an die früheren Regierenden der Ukraine zum Beispiel, sind da viel schneller dran gescheitert. Trotzdem ist das jetzt ein Tanz am Abgrund, den er aufführt, denn Lukaschenko Der Westen hat den Kontakt zu ihm abgebrochen nach der wahrscheinlich gefälschten Wahl vor 5 Jahren und der weggesperrten Opposition. Gleichzeitig will er nicht final in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden und will deshalb auch noch die Möglichkeit zur Distanz zu Wladimir Putin haben. Ich denke aber, er wird damit nicht weit kommen. Er versucht jetzt wieder nach Westen zu blinken, indem er vor dieser Wahl fast 200 Oppositionelle freigelassen hat aus dem Gefängnis. Aber solange noch 1200 politische Gefangene hinter Gittern sitzen, wird Europa kaum wieder einen Schritt auf ihn zumachen können. Und so wird ihm dieser Schaukelkurs wahrscheinlich nicht mehr gelingen.
Danke für deine Einschätzung. Armin Körper war das, live aus Minsk. Und wir machen hier weiter mit Christopher Wehrmann und den Nachrichten. Und die beginnen im Nahen Osten.
Im Südlibanon sind nach Regierungsangaben bei israelischem Beschuss 22 Menschen getötet worden. Mehr als 120 wurden verletzt. Heute lief eine Frist aus, wonach sich sowohl die Hisbollah-Miliz als auch das israelische Militär aus einer Pufferzone hätten zurückziehen müssen. Israels Armee sprach von Warnschüssen und erklärte, man hätte die Bewohner vor einer Rückkehr in bestimmte Gebiete gewarnt. Umgekehrt warf die libanesische Armee Israel vor, sich nicht an die Vereinbarung zu halten. US-Präsident Trump hat zur Lösung der Krise in Nahost vorgeschlagen, den Gazastreifen zu räumen und die dort lebenden Menschen umzusiedeln. Der Gazastreifen sei ein so wörtlich Abrissgebiet. Länder wie Ägypten und Jordanien sollten die Palästinenser aufnehmen. Das sagte Trump an Bord der Air Force One vor Journalisten. Jordaniens Außenminister Safadi äußerte sich daraufhin ablehnend. Und auch die Terrororganisation Hamas kündigte umgehend Widerstand an. Im Gazastreifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Die Pflegeversicherung warnt vor einer dramatischen finanziellen Schieflage. Die jüngste Beitragserhöhung werde bestenfalls die steigenden Kosten für dieses Jahr ausgleichen, so die Chefin des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen Pfeiffer. Das Finanzierungsproblem sei damit aber nicht gelöst, sondern nur aufgeschoben. Für das Jahr 2024 wird das Defizit auf mehr als 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Im Kongo haben sich die Kämpfe zwischen der Armee und den Rebellen weiter verschärft. Letztere werden vom Nachbarland Ruanda unterstützt. Hintergrund sind vor allem Konflikte um die Bodenschätze der Region. Bei den Gefechten rund um die Millionenstadt Goma wurden auch mehrere Soldaten der internationalen Friedenstruppen getötet. Aufgrund der Kämpfe ist die Wasser- und Stromversorgung der Stadt unterbrochen. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Der UN-Sicherheitsrat berief für heute eine Dringlichkeitssitzung ein.
Sie haben das Bild sicher gesehen. Donald Trump sitzt in einer Sporthalle oder auch im Weißen Haus und unterzeichnet wie am Fließband Dekrete mit dickem Filz und zackiger Unterschrift. So begnadigt er die verurteilten Kapitolstürmer, bestreitet das Prinzip, dass Kinder, die in den USA geboren werden, automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft kriegen und entlässt Beamte, die sich um den Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus kümmern sollten. Für die Welt, Europa und Deutschland sind allerdings 2 andere Unterschriften des US-Präsidenten entscheidender. Der US-Austritt aus dem Weltklimaabkommen und der aus der Weltgesundheitsorganisation. Christiane Hübscher mit den Konsequenzen.
Wie versprochen, so geliefert. Trump kündigt Verträge. Ich werde sofort aus der unfairen, einseitigen Abzocke des Pariser Klimaschutzabkommens austreten. Die Vereinigten Staaten werden nicht ihre eigene Industrie sabotieren, während China ungestraft die Umwelt verschmutzt. Was Trump verärgert, China verursacht 30% des CO2-Ausstoßes weltweit. Die USA folgen mit 11% auf Platz 2, geben aber mit 11 Milliarden Dollar am meisten für den internationalen Klimaschutz. China hingegen leistete nie direkte Zahlungen. Da ist Raum für Verhandlungen, so sieht es der langjährige Diplomat.
Ich würde verstehen können, wenn Amerika sagt, wir sehen jetzt eine ganze Reihe von Staaten, die inzwischen fast genauso reich und wohlhabend sind wie wir. Jetzt muss der Schlüssel allmählich ein bisschen verändert werden. Was mir gar nicht gefällt, ist diese Art und Weise, wie uns diese Entscheidungen, uns der internationalen Gemeinschaft sozusagen um die Ohren gehauen werden.
2015 galt es als Durchbruch, als sich fast 200 Staaten in Paris auf ein globales Klimaschutzprogramm einigten, die USA damals vorne dabei. Die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad beschränken war das große Ziel. Dass Trump nun zum zweiten Mal aussteigt, werde die weltweite Energiewende zwar nicht aufhalten, so deutsche Experten, was sie dennoch fürchten, sind Nachahmer.
Dass andere Länder jetzt das als Ausrede nehmen, langsamer im Klimaschutz voranzugehen, weil sie sagen, ja, die USA ist nicht dabei, dann müssen wir das vielleicht nicht machen. Das ist ein Argument, das verfängt sehr viel, ist aber leider falsch. Denn wir wissen, diese Transformation ist nötig und die USA schneidet sich dadurch eben von diesem Zukunftsmarkt ab.
Der nächste Exit. Trump will raus aus der Weltgesundheitsorganisation. Es scheint mir ein bisschen unfair. Deshalb steige ich aus. Bis heute sind die Vereinigten Staaten der größte Geldgeber der WHO. Zuletzt gaben sie fast 1,3 Milliarden Dollar. Gefolgt von Deutschland und der Gates-Stiftung. Erst auf Platz 11 kommt China.
Er hat völlig recht damit, dass China sehr wenig zahlt. Nur das wird es natürlich nicht besser machen, wenn die USA jetzt auch vollständig aussteigen würden. Weil die globale Gesundheit macht an den Grenzen nicht Halt. Und auch nicht an den USA-Grenzen. Das haben wir ganz deutlich bei der Corona-Pandemie erlebt.
Der Austritt der USA stürzt die WHO in eine Finanzkrise. 20% des Budgets brechen weg. Lebensmittellieferungen, Impfprogramme und Katastrophenhilfe könnten gestrichen werden.
Wenn die WHO als überstaatliche Organisation das nicht macht, wer soll es dann machen? Einzelländer werden oft in Pandemien einfach nicht in der Lage sein, das suffizient und gut alles zu bewerkstelligen.
Ob Bill Gates mit seiner Stiftung bald noch mehr gibt für die WHO? So wie Michael Bloomberg, ein anderer US-Milliardär, der bereits versprochen hat, die Milliarden, die beim Klimaschutz künftig fehlen, privat zu ersetzen. Fraglich nur, ob die Weltgesundheit und das Klima in die Hände einzelner Superreicher gehören.
Weiter geht's jetzt nochmal mit Nachrichten vom Sport und dir, Christopher.
Ja, und wir schauen zunächst nach Australien. Tennisprofi Alexander Zverev hat das Endspiel der Australian Open verloren. Der 27-Jährige muss damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Im Finale von Melbourne erwies sich der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Südtirol als zu stark. Er diktierte das Match und gewann souverän in 3 Sätzen 6:3, 7:6 und 6:3. Damit konnte er seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen und ist nun mit insgesamt 3 Grand-Slam-Triumphen Italiens erfolgreichster Tennisspieler. In der Fußball-Bundesliga gab es heute 2 Ergebnisse. Am Abend besiegte der FC St. Pauli Union Berlin mit 3:0. Damit rücken die Hamburger in der Tabelle an den Berlinern vorbei auf Platz 13. Zuvor hatten sich Hoffenheim und Frankfurt 2:2 getrennt. Die Kraichgauer bleiben damit auf Rang 15, die Frankfurter auf dem 3. Platz. Und damit zum Handball. Ein klarer Sieg gegen Tunesien, der Selbstvertrauen für das WM-Viertelfinale gegen die Überraschungsmannschaft aus Portugal geben könnte. Auch dank eines herausragenden Torwarts gestern Abend. 21 Paraden legte Torhüter David Späth beim 31:19 auf die Platte. Auch ohne mehrere Stammspieler zeigte sich das DHB-Team im letzten Hauptrundenspiel gerüstet für die K.O.-Runde. Am Mittwoch dann das Viertelfinale in Oslo. Bleibt noch der Blick auf die Wetteraussichten. Morgen kommt von Westen neuer, teils anhaltender Regen auf. An den Alpen scheint die Sonne länger. Die Temperaturen erreichen 6 bis 13 Grad. Der Wind weht stürmisch aus Südwest. In den nächsten Tagen wechseln sich Sonne und Wolken mit Regen ab. Dazu bleibt es bis Mitte der Woche stürmisch.
Und zum Schluss geht's bei uns noch um Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Diese 3 Begriffe wurden zum Mythos der Popkultur in den 1960er und 70er Jahren. Sie beschreiben die pure Rebellion gegen eine konservative und biedere Erwachsenenwelt. Groupies, wilde Partys und zerschlagene Möbel in Hotelzimmern. Dass das coole Rock'n'Roll-Business auch eine Schattenseite hat, hätte jeder wissen können, der genauer hinsah. Sagt einer, der es wissen muss, Bela B., Schlagzeuger und Sänger der nach eigener Auskunft besten Band der Welt, Die Ärzte. Er hat jetzt einen Roman geschrieben über die dunkle Seite des Musikgeschäfts. Claudia Armbruster hat ihn getroffen.
In dieser Geschichte möchten alle ihren Spaß haben. Fun. Eine junge Frau, ein Fan, darf nach dem Rockkonzert in den Backstage-Bereich der Band. Warum nicht, denkt sie. Just for fun.
Da steht sie nun. Und mit im Raum die Band. Warum der Ordner ihr den Backstage-Pass gegeben hat, wird sie hier und jetzt herausfinden. Sie hofft, dass er von dem supersweeten Gitarristen kommt, dass er sie von der Bühne aus entdeckt hat und sie unbedingt kennenlernen will.
Doch der Fun in diesem Roman ist einseitig. Es geht um Missbrauch und Machtmissbrauch in der Rockmusik. Geschrieben von Bela B. Felsenheimer, dem Schlagzeuger der Band Die Ärzte.
Ich habe natürlich das Setting einer Rockband gewählt, weil ich mich da am besten auskenne. Und ich weiß natürlich, was möglich ist. Geschichten mit Backstage-Pässen im Publikum und so, die sind mir seit Jahrzehnten immer wieder begegnet, immer wieder gesehen, mitbekommen. Naja, also auch ich habe Frauen getroffen, die mich kennenlernen wollten, weil ich bin, wer ich bin. Und ich habe die Frauen auch kennenlernen wollen. Die Sache war einvernehmlich, immer. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Das ist mir, dann wird mir dann ab jetzt auf jeden Fall viel zu privat.
Hauptfiguren sind eine frei erfundene Band und deren Umfeld, Management, Security, sogar die Polizei und die Väter der Fans, alle sind Teil eines respektlosen, frauenverachtenden Systems.
Diese Selbstverständlichkeit, die, mit der meine Männer in dem Buch glauben, ein Anrecht zu haben auf den weiblichen Körper. Unser Schwanz ist bei allem dabei. Unser Schwanz textet, er komponiert und er performt mit uns. Aber man muss ihm zeigen, wer der Boss ist.
Seit der MeToo-Debatte wurden Vorwürfe laut. Rammstein war ein Beispiel. Doch um Beispiele geht es Bela B. nicht.
Es gibt nicht einen Fall und so. Ich will das auch nicht bewerten und will dazu auch gar nicht groß was sagen. Ich habe mich da rausgehalten, weil ich weiß auch nur, was ich in den Zeitungen gelesen habe. Und meine Bewertung ist, es ist die Bewertung eines Systems oder einer Idee. Da kommen Männer in bestimmte Positionen und glauben, ja, okay, ich bin jetzt ein Rockstar, also kann ich mich so benehmen. Oder ich bin jetzt Chef dieser Firma, also kann ich mich meiner Auszubildenden gegenüber so benehmen. Und ich glaube, dass wir insgesamt ein patriarchales, toxisch-männliches Problem haben. Ein Kampfbegriff, den ich gar nicht so gern benutze, aber jetzt habe ich es gerade getan.
Dieses Buch wird für Diskussionen sorgen. Auch weil er, ein männlicher Rockstar, es geschrieben hat.
Das war's von uns. Und hier geht's weiter mit der Serie Road Trip 1945. Über einen jungen jüdischen Mann, der nach der deutschen Kapitulation in ein zerstörtes Deutschland zurückkehrt, auf der Suche nach seinen von den Nazis verschleppten Eltern.
Und noch einmal Nachrichten gibt's dann gegen 0.40 Uhr in Heute Express.
Und morgen senden wir aus Anlass des 80. Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz von dort und mit Christian Sievers. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Auf Wiedersehen.